Und damit möchte ich euch heute Morgen ermutigen und ich hoffe, ihr seid ermutigt, gerade wenn ihr Nachrichten lest, gerade wenn ihr an diese neue Generation denkt, gerade wenn ihr mit Schwierigkeiten konfrontiert seid in eurem eigenen Leben. Es ist möglich und deswegen ist mein Thema heute, freudig leben im Hier und Jetzt. Freudig leben im Hier und Jetzt. Und ich hoffe, ich bete wirklich, dass wir ermutigt werden davon. Und Herr, das bete ich jetzt, dass wirklich dein Wort lebendig wird in uns. Dass es nicht einfach nur Worte sind, sondern dass dein Wort uns erreicht in unserem Herzen. Und dass auch diese Botschaft uns erreicht, dass du uns liebst. Dass es nicht einfach nur ein frommer, schöner Spruch ist, sondern dass diese Realität, die dahinter steht, dass sie uns neu berührt heute Morgen. Amen. So, freudig leben im Hier und Jetzt. Ich habe mir an Neujahr die Botschaft von François Boethes angehört für 2026. Der macht immer so, gibt ein Wort weiter, was er so empfindet, auch für das neue Jahr. Er hat ja einen prophetischen Dienst. Und er hat so einen Vergleich gemacht und hat gesagt, eigentlich ist das Leben, das wir heute hier so jetzt erleben, ein bisschen vergleichbar mit dem, was das Volk Israel erlebt hat im Exil, ja, als sie etwa so 600 vor Christus, als sie weggeführt wurden aus Jerusalem. Nebukadnezar hat die Herrschaft übernommen, ja, und er hat es immer so gemacht, dass er die Mächtigsten des Volkes mitgenommen hat. Das hat er mit anderen Völkern auch so gemacht. Die Könige, die intellektuelle Elite des Landes, ja, wir wissen, er hat Daniel zum Beispiel auch mitgenommen, die intellektuelle Elite, auch die wichtigsten Handwerker, ja, die hat er alle mitgenommen und hat dann ein Volk hinterlassen, hat so einen Puppenkönig eingesetzt, so einen Marionettenkönig eingesetzt und das hat er auch gemacht mit dem Volk. Und kurze Zeit, nachdem Nebukadnezar mehr als 3000 Leute nach Babylon mitgenommen hat, schreibt der Jeremia, der in Jerusalem geblieben ist, einen Brief an diese Weggeführten, ja, an die, die in Babylon sind. Er schreibt einen Brief an die Priester und Propheten und an das Volk. Und natürlich ist dieser Brief oder das, was jetzt hier in Jeremia geschrieben ist, an diese Weggeführten gerichtet. Aber wir wissen das, vieles, was das Volk Israel betrifft in der Bibel. Wir können es verstehen und wir können es für uns nehmen, weil es ist auch für uns als Beispiel geschrieben. Ja, das lesen wir mehrfach im Neuen Testament, dass das, was mit dem Volk passiert, mit dem Volk Israel, dass das auch für uns ist. Und ich möchte mit euch mal heute lesen, Jeremia 29, wenn ihr die Bibel dabei habt, aber es wird auch angezeigt. Jeremia 29, 4 bis 14. So schreibt also Jeremia: So spricht der Herr der Heerscharen, der Gott Israels, an alle Weggeführten, die ich von Jerusalem nach Babel gefangen weggeführt habe. Baut Häuser und wohnt darin. Pflanzt Gärten und esst ihre Früchte. Nehmt Frauen und zeugt Söhne und Töchter. Und nehmt Frauen für eure Söhne und eure Töchter gebt Männern, damit sie Söhne und Töchter gebären, damit ihr euch dort vermehrt und nicht vermindert. Und sucht den Frieden der Stadt, in die ich euch gefangen weggeführt habe, und betet für sie zum Herrn, denn in ihrem Frieden werdet ihr Frieden haben. Denn so spricht der Herr der Heerscharen, der Gott Israels: Lasst euch von euren Propheten, die in eurer Mitte sind, und von euren Wahrsagern nicht täuschen, und hört nicht auf eure Träume, die ihr euch träumen lasst. Denn Lüge weissagen sie euch in meinem Namen. Ich habe sie nicht gesandt, spricht der Herr. Denn so spricht der Herr: Erst wenn 70 Jahre für Babel voll sind, werde ich mich euer annehmen und mein gutes Wort, euch an diesen Ort zurückzubringen, an euch erfüllen. Denn ich kenne ja die Gedanken, die ich über euch denke, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht zum Unheil, um euch Zukunft und Hoffnung zu gewähren. Ruft ihr mich an, geht ihr hin und betet zu mir, dann werde ich auf euch hören. Und sucht ihr mich, so werdet ihr mich finden. Ja, fragt ihr mit eurem ganzen Herzen nach mir, so werde ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Und ich werde euer Geschick wenden und euch sammeln aus allen Nationen und aus allen Orten, wohin ich euch vertrieben habe, spricht der Herr. Und ich werde euch an den Ort zurückbringen, von dem ich euch gefangen weggeführt habe. So, warum schreibt Jeremia diesen Brief an die Weggeführten? Die Weggeführten, die haben sich darauf vorbereitet, so schnell wie möglich wieder aus dieser Gefangenschaft, was es ja eigentlich war, in Babylon zurückzukehren. Warum? Weil sie Propheten in ihrer Mitte gehabt haben, die haben gesagt, noch 2 Jahre und dann kommt ihr zurück. Ja, ihr bräucht euch hier gar nicht niederlassen, noch 2 Jahre und innerhalb der nächsten 2 Jahre werdet ihr zurückkehren und alles gerät aus dem Tempel, ja, ihr kommt zurück. Sie haben gesagt, Gott zerbricht die Macht dieses Herrschers von Babylon. Und sie waren sich ziemlich sicher. Warum? Weil diese Prophetie, das, was sie da gehört haben, eigentlich genau das getroffen haben, was sie sich gewünscht haben. Ja, und manchmal ist das so. Ja, wir hören gerne die Dinge, die uns passen. Die hören wir natürlich gern und sagen, ja, das ist so, ja. Und wir verlassen uns sehr schnell, es sind sehr viele Prophetien im Umlauf, wir verlassen uns sehr schnell auf prophetisches Wort, das ausgesprochen wird, aber vielleicht noch ungeprüft ist, ja, wenn es unserem Wunsch entspricht. Und der Jeremia hat von Gott gehört und hat gesagt, nein, das ist nicht so, das ist nicht so. Und deswegen schreibt er an die. Und Gott lässt durch Jeremia ausrichten, ja, ich habe eine Hoffnung und eine Zukunft für euch. Und ihr werdet zurückkehren. Aber noch nicht. Erst wenn die Zeit erfüllt ist. Es dauert noch. Es dauert noch. Das ist ein Wort, das hören wir nicht gern. Stimmt's? Es dauert noch. Und Gott sagt es oft eigentlich, ja. Aber eigentlich sagt er in seinem Wort so schnell wie möglich. Also was auch immer da dazwischen passiert, es hat einen Grund. Und wenn wir Gott vertrauen, dann dürfen wir auch wissen, es hat einen Grund. Ja, es ist ein Weg, es ist ein Prozess, tatsächlich. Es dauert noch. Und was sagt er ihnen dann? Und in der Zwischenzeit, lebt, lebt. Verbringt eure Zeit nicht in der Warteschleife. Der Klaus hat vor kurzem darüber gepredigt auch, ne? Über den Ort, wir sind hier und nicht erst, ah ja, wenn das erst ist oder wenn dies oder jenes. Nein, wir sind nicht in der Warteschleife. Und das ist das, was Jeremia hier auch sagt. Lebt, baut Häuser. Pflanzt Gärten, genießt die Früchte dieser Gärten, heiratet, gründet Familien. Es gibt auch heute viele Leute, ja, die sagen, ich will doch kein Kind in diese schlimme Welt setzen. Ja, aber damals haben die das auch gedacht. Und der Jeremia sagt, nein, lebt, und zwar in der Fülle, lebt. Lebe bewusst zu dieser Zeit an diesem Ort, nehmt euren Platz ein, vor Ort. Und ich glaube, das ist eine Botschaft für uns heute auch. Wir sind gewissermaßen auch im Exil, ja, hier in dieser Welt. Wir kennen es, Jesus sagt es im hohepriesterlichen Gebet, Johannes 17, ihr seid in der Welt, aber ihr seid nicht von der Welt. Wir sind Exilanten, ja. Wir leben im Exil. Und noch dazu in einer Welt, die Gott gegenüber feindlich ist und damit eigentlich auch uns gegenüber, wenn wir zu Gott gehören, ja. Und es wird schlimmer, zumindest ist es so das Gefühl, ja. Und wir lesen eben diese Nachrichten und manchmal, ich wundere mich oder empöre mich sogar, ja, wie schlimm alles ist und jetzt ist schon wieder das, ja, das ist schon wieder passiert. Aber eigentlich müssen wir uns doch nicht wundern, oder? Weil das liegt doch im System begründet, das liegt doch in dieser Welt begründet, mit der wir es noch zu tun haben. Wir wissen doch, wer der Fürst dieser Welt ist und wer die regiert. Ja, wieso sind wir dann überrascht, dass so viele Dinge passieren? Und viele sind dann verwundert drüber, ja, dass so viel passiert. Aber letztendlich wissen wir, dass der Feind einfach das Interesse hat, Leute von Gott wegzubringen oder zu zerstören, zu verletzen, zu töten. Wieso sind wir überrascht? Und wir sehen das oft und wir denken, okay, jetzt wird's wirklich schlimm, ja, jetzt dauert's wirklich nicht mehr lange. Und wenn ihr mal so ins Internet schaut, die Botschaften über die Endzeit, die schießen, ja, das ist eine unglaubliche Zahl, da können wir sich jeden Tag mehrere Botschaften anhören. Und auch diese prophetischen Worte, jetzt kommt Jesus wirklich bald, ja. Und er kommt auch bald. Aber er kommt schon immer bald, ja. Und deswegen, also ich bin die Erste, die sich freut, wenn Jesus wiederkommt. Also nicht die Erste, mit euch, mitunter die Erste, die sich freut, wenn Jesus wiederkommt. Sowas von, ja. Und es gibt einen festgesetzten Zeitpunkt, er wird kommen, aber ich vermute nicht innerhalb der nächsten 2 Jahre, so wie es Jeremia auch gesagt hat. Weil es müssen Dinge erfüllt werden. Also ich lege mich nicht fest, ja, nicht, dass ihr jetzt sagt, Caro hat gesagt, nicht in den nächsten 2 Jahren, sondern, aber ich weiß, es wird ein Zeitpunkt sein, wir wissen das nicht und niemand kann es vorhersagen. Und glaubt keiner Prophetie, glaubt keinem Propheten, der sagt, dann und dann kommt Jesus wieder. Niemals, ja. Aber es müssen Dinge noch erfüllt werden und wir sind nicht sozusagen in der Warteschleife, also wir warten, wir erwarten Jesus sehnlich, eifrig, heißt bei Petrus. Aber das heißt nicht, wir sind in der Warteschleife und sind jetzt in Schockstarre und sagen, ich berühre mich jetzt möglichst nicht vom Fleck, bis Jesus wiederkommt, ja, oder richte so wenig Schaden an wie möglich oder was auch immer, sondern wir leben in dieser Zeit. Wir leben, und zwar ein Leben, das dieses Wort auch verdient. Leben in Fülle. Leben mit allem drum und dran. Und dazu möchte ich euch ermutigen heute Morgen. Gott hat uns an diesen Platz gestellt. Gott hat dich an den Platz gestellt, an dem du jetzt gerade bist. Und auch in dieser Zeit mit einem Grund. Du bist für diese Zeit gemacht. Und es gibt vieles, was uns schwerfällt, ja. Es gibt vieles, was schwierig ist. Es gibt Dinge, da müssen wir leiden oder andere Menschen. Ja, wenn ich in andere Länder schaue, ja, wir leiden manchmal auf hohem Niveau, sage ich mal. Und wenn ich in andere Länder schaue, ja, es gibt einfach viel Leid. Das ist in dieser Zeit begründet. Aber es gibt nicht nur Leid. Mitten in dieser Welt von dieser Ungerechtigkeit gibt's auch Freude. Und es war damals schon so. Und es gibt dieses Leben in Fülle mitten in dieser Ungerechtigkeit. Und wir können und wir sollen das Leben sogar genießen. Das, was uns Gott, das heißt an einer Stelle, dass Gott uns es darreicht zum Genuss. Gott schenkt uns so vieles und wir dürfen und sollen das auch genießen, was er uns schenkt. Wir sollen Freude haben am Leben. Und nicht nur auf das schauen, was wir nicht haben oder nicht haben können, nicht haben dürfen oder auf das, was schwierig ist, wo wir leiden, sondern auf das, was Gott uns geschenkt hat. Hat er dir was geschenkt? Hast du was, worüber du dich freuen kannst in deinem Leben? Ich glaube, es ist so wichtig, dass wir diese Dinge auch anschauen und wirklich dankbar sind für das, was Gott uns gegeben hat. Wir Deutschen sind ja Weltmeister, diese Dinge zu sehen, ja, zu kritisieren, das, was nicht so läuft. Aber wir haben so viel Grund, uns zu freuen. Wir haben so viele Dinge geschenkt bekommen. Jetzt vielleicht der eine oder andere sagt, ja, genießen wie genießen. Aber jetzt kann man auf der anderen Seite runterfallen, sollen wir jetzt nur noch genießen? Auch damals hat Jeremia nicht gesagt, so und jetzt baut doch einfach und passt euch an Babylon an und seid da. Nee, hat er nicht. Sie hatten auch für diese Zeit einen geistlichen Auftrag und wir haben es gelesen. Jeremia schreibt, betet für die Stadt, in der ihr lebt, zum Beispiel. Ja, sie hatten einen Auftrag da, wo sie waren. Betet für die Stadt, in der ihr lebt. Ihr müsst sie nicht bekämpfen. Er hat sie nicht aufgefordert, sich gegen Babylon zu stellen im Exil, sondern hat gesagt, betet für sie. Weil wenn es ihnen gut geht, geht es euch auch gut. In dieser Zeit, in der ihr dort seid. Und sucht mich. Er sagt mehrfach, ja, sucht mich, von Herzen sucht mich. Betet zu mir. Lernt meine Gedanken über euch kennen. Das ist das, was ihr tun sollt in dieser Zeit. Im Exil. Lernt mich kennen. Ich habe Gedanken der Zukunft und Hoffnung. Und eben, was ist die Zukunft Hoffnung? Denkt daran, ihr habt hier keine bleibende Stadt. Kommt uns das bekannt vor? Ja? Babylon ist nicht die bleibende Stadt. Ihr bleibt da nicht. Denkt dran, ich bringe euch zurück. Und ich glaube, wir können von diesem geistlichen Auftrag einiges auch für uns nehmen heute. Indem wir Gott suchen, wir haben es heute schon gehört, Gemeinschaft mit ihm haben, ihn suchen von ganzem Herzen, von ihm hören und nichts führt dran vorbei, so werden wir mündig. Ja? Indem wir von Gott selber lernen zu hören und nicht nur aus zweiter Hand hören, was seine Pläne mit uns sind. Und wir haben den Auftrag zu beten, dass sein Reich kommt Und sein Wille geschieht. Alles, was im Himmel geplant ist, das soll auch geschehen hier bei uns. Auch für diese Zeit im Hier und Jetzt. Und dazu haben wir letzte Woche viel gehört. Ja, es kommt auch im Vater unser vor. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Und besonders sollen wir auch beten für die Menschen um uns herum. So wie er damals gesagt hat, betet für die Stadt. Denn wenn es ihr gut geht, wird es auch euch gut gehen. Da haben wir eine Entsprechung, auch im Neuen Testament. Nämlich in 1. Timotheus 2, Vers 2. Zuallererst fordere ich euch zum Gebet für alle Menschen auf. Wir haben einen Auftrag für diese Zeit. Zum Bitten und Flehen, zu Fürbitten und Danksagungen, besonders für die Regierenden und alle, die Macht haben. Wir beten für sie, damit wir in Ruhe und Frieden ein Leben führen können, das Gott in jeder Hinsicht ehrt und das auch von Menschen geachtet werden kann. Das ist gut und es gefällt Gott, unserem Retter. Er will nämlich, dass alle Menschen gerettet werden, indem sie die Wahrheit anerkennen. So Gebet, wir haben letzte Woche viel über Gebet gesprochen, ja? Gebet für alle Menschen, das ist das, was den Auftrag, den wir auch hier haben, wirklich für die, die in Macht sind, die in Herrschaft sind, zu beten. Dass wir, ähnlich wie es in Jeremia heißt, damit wir in Ruhe und Frieden ein Leben führen können. Ja, wenn das Land, wenn die Stadt gut regiert wird, dann haben wir auch die Freiheit, wirklich das Leben zu leben, unserem Auftrag auch nachzukommen, auch in anderer Hinsicht. Und Gott ist ein Rettergott. Er will, dass wir nicht nur für die Regierenden beten, für die besonders, aber auch für alle Menschen, dass sie die Wahrheit erkennen und die Wahrheit sie frei macht. Dieses Gebet soll uns wirklich bewegen, auch als Gemeinde. Und wichtig ist hier, genauso wie damals bei Jeremia, wir bekämpfen nicht das System selbst, in dem wir leben. Wir sind nicht dazu gesetzt, das System zu bekämpfen. Das heißt nicht, dass man mit dem System einverstanden ist, gar nicht. Wir wissen, die Welt ist Gottes Feind und so ist eigentlich die Welt auch unser Feind. Ja, aber wir bekämpfen es nicht, solange wir hier sind. Wir sind hier. Und ich fand es so gut, der François Bodis hat gesagt, du kannst Babylon nicht aus Babylon vertreiben. Ja, also das Volk hatte nicht den Auftrag, dann die Babylonier, da wo sie waren, die Babylonier oder dieses System zu vertreiben. Und genauso können wir auch nicht alle Ungerechtigkeit oder alles Weltliche aus der Welt vertreiben, so christlich wir sind und so sehr wir unserem Auftrag nachgehen, dass das Reich Gottes kommt, auch hier auf Erden. Und da müssen wir gucken, dass wir auf keiner Seite runterfallen, ja. Wir haben einen Auftrag und wir haben den Auftrag, hier wirklich das Reich Gottes, dass sein Reich vergrößert wird auf der Erde. Aber nirgends haben wir den Auftrag, dass wir die ganze Welt übernehmen. Stimmt's? Zumindest nicht in dieser Zeit. Das kommt, wenn Jesus wiederkommt, dann wird er übernehmen, dann wird er die Herrschaft übernehmen. Aber in dieser Zeit sind wir für bestimmte Bereiche verantwortlich. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir das verstehen. Weil sonst kommt so ein riesen geistlicher Druck. Weil ganz ehrlich, da gibt es doch überall immer noch was zu tun, oder? Da ist immer noch Not und das müsste man eigentlich noch. Und hier, ich weiß noch, als Jugendlicher hat mich das irgendwie beschäftigt, ja, wie kann ich jetzt noch irgendwie mein Leben auch mal genießen oder mich ausruhen, wenn ich weiß, dass da Leute verloren gehen. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, wovon ich spreche, man kann da unter einen riesen Druck kommen und sagen, aber die sind doch auch nicht erreicht. Und ich muss jetzt, eigentlich muss ich doch meinen Job aufgeben, kann ich überhaupt noch normal leben? Ich müsste doch. Und ich kann mich erinnern, es war jemand hier bei uns in der Gemeinde, der ist da dran fast zerbrochen, ja, weil er gesagt hat, wie können wir hier einfach sitzen und auch mal gemütlich essen, das Leben genießen, wenn doch da Leute verloren gehen. Und das ist eine Gratwanderung und ich hoffe, dass wir diesem religiösen Druck entkommen, der da entsteht. Unser Auftrag ist begrenzt. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir das hören, ja. Da, wo wir wissen, sollen wir Gutes tun. Unbedingt. Ja, Gott gibt jedem von uns was aufs Herz und er sagt, komm da. Niemand von uns ist hier, um sich zurückzulehnen und am Sonntag den Stuhl zu wärmen. Niemand. Stimmt's? Also ein Amen wäre da schon schön gewesen. Ich sag's nochmal vielleicht. Niemand von euch ist dazu da, am Sonntag den Stuhl zu wärmen. Sondern jeder von uns hat einen Auftrag. Aber der Heilige Geist, der zeigt uns, wo unser Auftrag ist. Und der ist begrenzt. Ja? Für jeden von uns gibt's vorbereitete Werke, mit denen wir der Not abhelfen, tatsächlich. Und wir sollen uns einbringen, auch in dieser Welt. Was haben die dann gemacht, dieses Volk damals? Die haben in Babylon gewohnt, die haben Häuser gebaut, die haben sich vor Ort eingebracht und so sollen wir das auch. Es gibt christliche Strömungen, die sagen, wir halten uns aus allem raus, wir gehen in unseren Elfenbeinturm, ja, da wo uns möglichst niemand irgendwie was will. Nein, das ist nicht unser Auftrag. Wir sind in diese Welt gesetzt. Wir haben einen Auftrag. Und für jeden gibt's vorbereitete Werke, aber eben nicht dieser geistliche Druck, ich muss jetzt die ganze Welt retten. Nur noch schnell die Welt retten. Ja, ich weiß nicht, kennt ihr das Lied? Nein, wir sind nicht der Messias. Wir können nicht die ganze Welt retten. Außerdem hat er die Welt schon gerettet. Sondern wir haben diesen begrenzten Auftrag von Gott bekommen. Er weiß genau, was er jedem zumutet, wozu er jeden von euch ausgerüstet hat. Und diesem Auftrag kommen wir nach. Nicht mehr und nicht weniger. Wir kämpfen also nicht gegen dieses gesamte System an, in dem wir leben, aber wir richten uns auch nicht auf Dauer hier ein. Ich glaube, das ist sogar vielleicht auch noch mehr unser Problem. Ja, wir richten uns auf Dauer nicht hier ein, sodass wir nicht mehr gehen wollen. Ja? Wir sind nicht hier zu Hause, ja. Und es kommt eine Zeit, die wird noch schöner. Und wir haben manchmal schon einfach Schwierigkeiten auch, zu gehen oder Leute gehen zu lassen. Und aber was Gott möchte, ist, dass wir jederzeit bereit sind, loszulassen auch. Das, was wir hier haben. Oder auch Menschen loszulassen, die uns vorausgegangen sind. Ich sage nicht, dass man nicht trauern darf. Im Gegenteil, ja, Trauer ist Teil von unserem Leben und wir trauern mit den Trauernden. Aber dieses Loslassen ist wichtig, weil wir wissen, wir haben hier keine Zukunft. Wir haben hier keine bleibende Stadt. Und noch wichtiger, wir passen uns nicht an. Wir sind in Babylon, aber wir passen uns den babylonischen Sitten nicht an. Wir werden das System nicht los, solange wir hier sind, aber wir halten uns selber frei vom System, soweit es möglich ist. Zumindest von den Ideen des Systems. Und wir kämpfen gegen diesen Einfluss, den dieses System auf uns nehmen will. Und das sage ich besonders auch zu den jungen Leuten da hinten. Ja? Das System, es wird versuchen, euch zu übernehmen. Es wird versuchen, euch zu beherrschen. Es ist stark, aber es gibt einen, der ist stärker. Ja, und wir sind nicht von der Welt. Wie halten wir uns frei? Das wird in dem Gebet von Jesus ausgedrückt. Ich habe es vorhin schon erwähnt, das hohe priesterliche Gebet. Und ich bin so froh, dass Jesus der hohe Priester ist, der für uns betet. Und das will ich mit euch zusammen lesen, weil ich glaube, es ist sehr relevant für diese Zeit und mich ermutigt es. Und ihr werdet einiges davon wiederfinden. Das war jetzt so meine Entdeckung auch in den letzten Tagen, dass das, was im hohepriesterlichen Gebet auf das Bezug nimmt, was auch in Jeremia geschrieben steht. Ich lese ab Vers 9, Johannes 17, Vers 9. Ich bitte für sie, und nochmal, hier redet Jesus, ich bitte für sie, wer ist sie? Das sind die Jünger, ja. Er sagt es vorher und später sagt er aber auch noch, und für die, die durch ihr Wort an mich glauben werden. Das heißt, für alle Gläubigen der Zeit. Das heißt, das, wofür Jesus hier bittet, das können wir alle für uns nehmen, weil wir sind die, die durch das Wort der Jünger gläubig geworden sind. Ich bitte für sie. Nicht für die Welt bitte ich, sondern für die, welche du mir gegeben hast, denn sie sind dein. Und alles, was mein ist, ist dein, und was dein ist, mein, und ich bin in ihnen verherrlicht. Schon allein in den zwei Versen steckt so viel. Oh, ich hoffe, ihr nehmt es wirklich als Ermutigung mit. Ich bitte für sie, Jesus selber betet für dich. Jesus selber betet für dich. Wie gewaltig. Und hier ist nicht für die Welt, bitte ich. Das heißt, Jesus will nicht die Welt reparieren. Und genauso wenig können wir die ganze Welt reparieren. Sondern vielmehr ist unser Auftrag, Leute aus diesem System rauszuholen, aber nicht die Welt zu verändern, versteht ihr? Sondern wir Unser Auftrag besteht darin, Leuten zu zeigen, dass wir in diesem System kein Zuhause haben, sondern dass es was Ewiges gibt. Und dann steht da ein Satz, der berührt mich so, und wir haben es heute schon gehört, denn sie sind dein. Das kam in dem Lied doch auch vor, ja? Du bist mein, du bist mein. Und ich habe vor einiger Zeit darüber gesprochen, dass wir Gottes Wort bewahren, ja? Dass wir die Worte bewahren, indem wir sie aufschreiben oder indem wir einen Gegenstand haben. Und ich habe auch so einen Gegenstand, ich habe diesen Ring, den habe ich mir in Israel gekauft und da steht drauf auf Hebräisch, mein Geliebter ist mein und ich bin sein. Das ist ein Hohenlied. Und immer wieder, wenn ich diesen Ring anschaue, ja, denke ich daran, und oh, ich gehöre Jesus, ja, ich gehöre Jesus. Und was kann es Besseres geben, ja? Er ist mein und ich bin sein. Und hier steht, dass wir Gott gehören. Und das, was Gott dem Vater gehört, gehört auch Jesus. Wir gehören Jesus. Und ich bete, dass das eine Wahrheit ist, die du heute mitnimmst. Ich gehöre Gott. Ich bin sein. Er ist mein und ich bin sein. Das tröstet mich so in so vielen Situationen, ja. Nehmt's mit. Vers 11. Und ich bin nicht mehr in der Welt. Und diese sind in der Welt. Ja, wir sind noch in diesem System. Und ich komme zu dir, heiliger Vater. Bewahre sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, dass sie eins seien wie wir. Als ich bei ihnen war, bewahrte ich sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast. Und ich habe sie behütet und keiner von ihnen ist verloren, als nur der Sohn des Verderbens, damit die Schrift erfüllt werde. Jetzt aber komme ich zu dir und dieses rede ich in der Welt, damit sie meine Freude völlig in sich haben. Also, Jesus bewahrt dich. Ja, bitte den Vater, dich zu bewahren. Und das betet er ständig. Ja, du bist bewahrt. Falls irgendjemand von euch sich irgendwie verloren vorkommt oder Angst hat vielleicht sogar, auch von dem, was kommt, was auf uns zukommt, auch in dieser Welt. Hey, ihr seid bewahrt, wenn ihr zu Jesus gehört. Er selber betet für euch. Und hier steht, es ist möglich, Freude völlig in sich zu haben. Dieses völlig finde ich stark, ja, nicht nur Freude zu haben, sondern Freude völlig, von Freude ganz erfüllt zu sein, trotz dieser Zeit oder trotz der Schwierigkeiten, trotz der Leiden, die wir haben. Und wir kennen es natürlich aus Philipper 4, ja, diese Aufforderung von Paulus, wo er sagt, freut euch. Haben wir Philipper 4? Freut euch im Herrn alle Zeit. Wir haben alle Zeit Grund, uns zu freuen. Wir haben alle Zeit Grund, dankbar zu sein. Wiederum will ich sagen, freut euch. Eure Milde soll allen Menschen bekannt werden. Der Herr ist nahe. Ja, er kommt bald. Ja, er kommt bald. Aber in dieser Zeit, in der wir leben, freut euch. Seid um nichts besorgt, sondern in allem sollen durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. So, hier hören wir noch, wie er uns bewahrt. Stimmt's? Und alles kommt eigentlich darin vor, was wir jetzt schon gehört haben. Gebet, Dank. Durch Friede werden wir bewahrt. Wir werden im Hier und Jetzt bewahrt. Und was wir tun ist, wir beten, wir kommen vor Gott und wir freuen uns über das, was er uns schenkt in dieser Zeit, im Hier und Jetzt. Alles kommt von ihm. Und es geht weiter, Vers 14. Ich habe ihnen dein Wort gegeben und die Welt hat sie gehasst, weil sie nicht von der Welt sind, wie auch ich nicht von der Welt bin. Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt wegnimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Sie sind nicht von der Welt, wie auch ich nicht von der Welt bin. Heilige sie durch die Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Wie du mich in die Welt gesandt hast, habe auch ich sie in die Welt gesandt. Und ich heilige mich selbst für sie, damit auch sie Geheiligte seien durch Wahrheit. So, hier kommt jetzt echt was Wichtiges, ja. Es ist nicht nur so, dass Gott uns einfach nur nicht wegnimmt aus dieser Welt, sondern hier steht, dass er uns sogar gesandt hat in diese Welt. Nicht, wir sind nicht irgendwie jetzt durch Zufall hier und sitzen unsere Zeit ab, sondern wir haben einen Sendungsauftrag. Wir sind Gesandte in diese Welt. Er sagt, so wie ich gesandt bin, sende ich sie jetzt in diesem System zu leben und ihren Auftrag zu erfüllen. Und manche fragen sich, ja, besonders wenn man leidet, ja, ihr kennt es alle, ich kenne es auch, ja, wenn man leidet, sagt Jesus, wieso holst du mich nicht einfach heim? Stimmt's? Wenn es uns nicht gut geht oder wenn es heftig ist, ja, Jesus, hol mich doch einfach, was soll ich denn noch? Hol mich doch, ja, gerade wenn es so weh tut. Kennt das jemand von euch? Also ich kenne es. Und ich denke, wieso holt er mich nicht einfach heim, da ist doch eh schöner. Deshalb, weil Jesus dich gesandt hat. Du hast einen Auftrag in dieser Welt. Ja, es gibt eine Zukunft und Hoffnung für dich. Ja, du wirst bei Jesus sein. Aber erst, wenn die Zeit erfüllt ist. Jetzt sind wir wieder bei Jeremia. Wenn die Zeit erfüllt ist für dich und dein Leben. Gott kennt deine Lebensspanne. Und wenn deine Zeit erfüllt ist, ja, dann wirst du bei Jesus sein und es wird so schön sein. Aber wenn die Zeit erfüllt ist. Jesus hat dich gesandt. Und ich weiß nicht, wer dieses Lied von Timo Langner kennt von euch, wo er singt, ich bin gemacht für diese Zeit, ich bin gemacht für diesen Ort, geformt von deiner Hand, geboren für diesen Kampf. Ich sag's nochmal, ich bin gemacht für diese Zeit, ich bin gemacht für diesen Ort, geformt von deiner Hand, nämlich für genau das, was es braucht hier, geboren für diesen Kampf, und dieser Kampf ist der Kampf des Glaubens. Kannst du das von dir sagen? Du bist genau richtig im Hier und Jetzt. Genau richtig. Und wir werden im Hier und Jetzt bewahrt vor dem Bösen. Hier kommt es nochmal, dieses Bewahren. Jesus selber sorgt dafür, dass wir bewahrt werden. Das heißt, wir passen uns nicht an, wir machen uns nicht eins mit dem System, in dem wir leben, sondern wir erneuern unser Denken. Das können wir aus Römer 12, dass wir mit Gott übereinstimmen, auch bei den Dingen, die wir rein menschlich ja, anders bewerten würden, weil wir doch schon so vom System doch indoktriniert werden und wir machen uns aber eins mit dem Denken Gottes. Und so heißt es, werden wir bewahrt. Ja, wir werden bewahrt. Und dann geht er weiter, Vers 20, aber nicht für diese allein bitte ich, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben, damit sie alle eins seien, wie du, Vater, in mir und ich in dir, dass auch sie in uns eins seien, damit die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Und die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, dass sie eins seien, wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir, dass sie in eins vollendet seien, damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt und sie geliebt hast, wie du mich geliebt hast. Vater, ich will, dass die, welche du mir gegeben hast, auch bei mir seien, wo ich bin, damit sie meine Herrlichkeit schauen, die du mir gegeben hast, denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. So, wir haben vorhin schon gesagt, das gilt nicht nur für die Jünger, sondern es gilt auch für uns, für die, welche durch ihr Wort an mich glauben. Wir sehen hier eine starke Betonung auf Einheit. Lass sie eins sein, wie wir eins sind. Und das ist diese Gemeinschaft mit Gott, ja, in völliger Einheit. Er will, dass wir bei ihm sind. Er ist in uns und er will, dass wir in ihm bleiben. Er in uns, wir in ihm und ihn anschauen, ja, die Herrlichkeit sehen. Ich will, dass sie bei mir sind, damit sie meine Herrlichkeit sehen. Und das kennen wir doch, oder? Kommt uns das bekannt vor? 2. Korinther 3, Vers 18, da wissen wir, dass wenn wir die Herrlichkeit von Jesus anschauen, was passiert dann mit uns? Wir werden verwandelt, wir werden verändert. Das ist das, was uns verändert. Das ist das, was uns stark macht, was uns Trost bringt. Das ist das, was uns bewahrt vor dem Bösen, indem wir ihn anschauen. Und dann passiert noch ein zweites. Dann wird nämlich die Welt um uns erkennen, dass Gott real ist. Das ist die Folge davon. Dann erkennt die Welt, hey, da ist was anderes, ja. Und dass Gott real ist und dass seine Liebe vor allen Dingen real ist. Und diese Liebe, es ist wirklich der Vers, der mich so getroffen hat, als ich den zum ersten Mal wirklich entdeckt habe. Ich habe natürlich immer geglaubt, dass Gott mich irgendwie liebt. Ja, halt so wie er die anderen 9 Milliarden liebt, irgendwie so. Ja. Und dass er aber Jesus, ja, diesen perfekten Jesus, diesen Gottessohn, der alles getan hat, was der Vater wollte, dass er den natürlich ganz krass, unendlich, unglaublich, unbeschreiblich liebt, das war mir auch klar. Aber schaut mal, was hier steht. Vers 23. Sie sollen erkennen, dass du sie geliebt hast, wie du mich geliebt hast. Oh Mann, lasst euch das mal auf dem Herz zergehen. Nicht auf der Zunge, sondern auf dem Herz. Gott, der Vater, liebt dich genauso, wie er Jesus liebt. Diesen perfekten Jesus, seinen Sohn. Und er liebt dich genauso mit der gleichen Liebe. Wir haben vorhin gesungen, dass die Liebe Gottes unsere Herzen fluten soll. Und ich bete, dass dieser Vers, dass wir den an uns ranlassen und verstehen, wie sehr Gott uns liebt. Und zwar auch vor Grundlegung der Welt. Und wenn es nur dieser eine Vers ist, der durchkommt heute. Diese unendliche Liebe des Vaters für dich, mit der er dich bewahrt. Gerechter Vater, Vers 25, die Welt hat dich nicht erkannt, ich aber habe dich erkannt und diese haben erkannt, dass du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen deinen Namen kundgetan und werde ihn kundtun, damit die Liebe, womit du mich geliebt hast, in ihnen sei und ich in ihnen. Und das ist das, was ich mir wünsche für uns, für euch, für mich, dass wir diese Liebe tatsächlich durch uns hindurch fließen lassen. Wir haben es vorhin gehört, sie ist ausgegossen in unsere Herzen. Vieles von dem, was ich jetzt gesagt habe, war vorhin schon da. Dass wir diese Zeit, die wir im Hier und Jetzt haben, dass wir dieses Leben in Dankbarkeit genießen, in Dankbarkeit annehmen von unserem Vater im Himmel, dass wir ihn suchen, von Herzen suchen. Er sagt, er will sich finden lassen. Ja, und wenn heute jemand hier ist, der Jesus noch nicht so kennt, er will sich finden lassen. Er ist dieser Rettergott. Er ist dieser Rettergott. Und dass wir von ihm hören, was wir in dieser Zeit tun sollen. Ja, das hören wir in dieser Gemeinschaft mit ihm. Was ist unser Auftrag? Wir vergraben unsere Talente nicht, ja, und bunkern uns ein, bis Jesus wiederkommt. Nein, wir setzen alles ein, was Gott uns gegeben hat, um dem Auftrag nachzukommen, diesem begrenzten Auftrag, den wir, jeder Einzelne von uns hat. Wir haben vorhin in der Stelle, die du gelesen hast, Miriam, haben wir schon gehört, dass jeder eine andere Aufgabe hat. Nicht jeder hat die gleiche. Und keiner von uns muss die ganze Welt retten. Ich sag's nochmal. Aber jeder von uns hat einen begrenzten Auftrag und dafür setzen wir unsere Talente voll ein und jeder wird ausgerüstet für seinen individuellen Auftrag. Jeder von uns. Das macht Gott so. Ja? Keiner muss sich fürchten vor diesem Auftrag, weil alles, was Gott einen Auftrag gibt, dafür, das sorgt er immer, immer, immer für die Ausrüstung, immer. Aber auch für die Vorbereitung. Und die Vorbereitung, die kann dauern. Stimmt's? Wir sind ungeduldig. Wir wollen, Gott hat was gesprochen und wir wollen es gleich. Auch jetzt, ich möchte noch einen kurzen, das habe ich zwar nicht hier geplant, aber ich möchte eine kurze Zwischenbemerkung machen zu diesem Jahresvers. Ja, Gott macht Neues. Ja, und er sagt, siehe, ich mache alles neu. Ich will nochmal sagen, er macht Neues und ich freue mich darauf und ich erwarte viel Neues von diesem neuen Jahr. Ja? Macht er alles neu in diesem Jahr? Macht er alles neu? Nein, er macht doch nicht die ganze Welt neu. Nein, er lässt das System, also es sei denn, kommt wieder. Ja, dann ja. Okay? Aber dieses siehe, ich mache alles neu, das bezieht sich doch auf die Zeit, wenn er wirklich Himmel und Erde neu macht. Stimmt's? Und da bitte ich, da ist wichtig, dass wir einfach auch diese Begrenzung sehen und sagen, ja, mach neu, aber er wird nicht das ganze System verschwinden lassen. Und auch nicht alles, was wir haben in unserem Leben, was schwierig ist, weil er bereitet uns auch vor. Und oft ist eine Zeit der Vorbereitung eine schwierige Zeit, ja. Und wir haben es vorhin, und es war auch da, ich bin so dankbar für alle Eindrücke, für alle Bibelstellen, die kamen. Der Dirk hat es vorgelesen. Was kommt nämlich durch Schwierigkeiten, die wir haben im Leben? Geduld, ja, und dieses Schauen auf ihn, dieses Vertrauen auf Gott, wir brauchen das. Ich glaube, wir brauchen das. Genauso wie das Volk diese Zeit im Exil gebraucht hat, um zu Gott zurückzukommen, um ihn zu sehen. Und Gott lässt es zu. Aber was ist mit der Zukunft? Müssen wir uns nicht vorbereiten irgendwie? Wie bereite ich mich vor? Muss ich preppen? Muss ich, ja, was muss ich machen, ja, um mich jetzt auf diese Zeit vorzubereiten, in der ich noch da bin, in der es schlimmer wird? Und ich sage immer, du musst eigentlich nicht viel machen. Die Verantwortung, die jeder von uns hat in dieser Zeit, ist einfach jeden Tag in der Gemeinschaft mit Gott leben. In der Gemeinschaft mit ihm, mit seinem Wort, mit seinem Geist. Schauen, dass wir in seinem Wort sind. Und dann ist auch Öl in der Lampe. Und dann muss sich niemand irgendwie Sorgen machen, oh je, was kommt und bin ich vorbereitet. Wenn du heute in der Gemeinschaft mit Gott bist, dann bist du vorbereitet. Ich will da auch echt mal einen geistlichen Druck rausnehmen, weil alle gerade reden, Endzeit und wir müssen uns vorbereiten, wir müssen dies und jenes. Hey, alles, was du musst, ist heute in Gott sein und er in dir. Und morgen? Wieder heute. Du musst immer nur heute in Gemeinschaft mit ihm sein. Ist das schwer? Ja, es ist trotzdem manchmal schwer. Es ist der Kampf des Glaubens, ja? Auch heute in ihm zu sein. Aber ich muss nicht überlegen, was wird morgen sein? Werde ich morgen auch noch in ihm sein? Was auch immer. Sondern ich bin heute in ihm. Und morgen wieder. Und dann sind wir vorbereitet. Und wir legen also keinen Fokus auf das, was kommt oder was so schwierig ist. Ja, nicht mal in Verfolgung übrigens, gell? Da steht, wir sollen nicht mal überlegen vorher, was wir sagen sollen. Und wir können darauf vertrauen, wenn wir heute in ihm sind und morgen auch, dann wird auch morgen der Heilige Geist uns sagen, was wir sagen sollen. Wir müssen uns nichts zurechtlegen. Und das Gleiche gilt für Versorgung oder was auch immer. Manche Christen auch meinen, sie müssen jetzt riesen Versorgung anlegen für den Tag, ja, X. Wenn uns alles genommen wird, ich kann davon nichts in der Bibel sehen. Im Gegenteil, er sagt, der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Und ganz schnell kann sowas weg sein. Oder? Gott wird seine Art und Weise haben, uns zu versorgen. Ich weiß nicht, wie es sein wird. Aber das spricht er in seinem Wort zu. Ich sage nicht, dass wir dumm sein sollen und einfach in den Tag hineinleben. Ja, dazu hat er uns Verstand gegeben und auch Anweisungen. Das lesen wir vieles in den Sprüchen. Aber auch nicht diese übertriebene Vorsorge, ich muss alle Schäfchen ins Trockene bringen für den Tag X. Sondern diese gesunde Vorausschau zu sagen, hey, ich schaue, dass ich in Gemeinschaft mit ihm bin. Das ist unsere Verantwortung, dass der Heilige Geist in uns ist, wir in der Fülle leben. Und aus dieser Fülle kommen wir dem Auftrag nach. Wie die Jünger eigentlich zu allen Zeiten, nicht mehr, nicht weniger. Ja, weder christlicher Aktionismus auf der einen Seite, aber auch kein passives Resignieren, das genauso wenig. Sondern wir sind gesandt für diese Zeit, für diesen Ort. Und das, damit möchte ich zum Ende kommen, das wünsche ich uns wirklich für dieses Jahr, für diese Zeit, in der wir leben, dass wir Lebensfreude haben, dass wir das Leben wirklich genießen, das Gott uns geschenkt hat, in Dankbarkeit und gleichzeitig unseren geistlichen Auftrag freudig wahrnehmen. Ja, manche sagen, einerseits Lebensfreude und das andere ist der geistliche Auftrag. Ja? Nein, beides in Freude. Da möchte ich euch ermutigen dazu. Das ist das, was Gott möchte, was ihm gefällt. Ja? Nicht im geistlichen Stress, auch nicht in einem übertriebenen Fokus auf die Zukunft, sondern dass wir jedes Mal heute Gott suchen, in ihm bleiben und das Vertrauen haben, dass Gott im Hier und Jetzt für jeden von uns einen Plan hat, dass er uns den auch mitteilt, ja. Wir müssen keine Angst haben, dass wir da was verpassen, wenn wir ihn suchen. Und dass er uns ausrüstet mit allem, was wir dafür brauchen. So, sei freudig im Hier und Jetzt, was auch immer um dich rum ist. Sei freudig im Hier und Jetzt. Und Herr, das bete ich für uns alle, dass wir das wirklich mitnehmen und dass wir verstehen, was deine Idee ist für diese Zeit, was dein Plan ist, warum du uns genau hier an diesen Ort gesetzt hast, genau in dieser Zeit. Herr, und wir wollen auch diese Haltung haben, dass wir nicht empört sind oder auch nicht entsetzt sind, dass wir genau in dieser Zeit leben, sondern wissen, es ist genau richtig, weil du den Ort festgesetzt hast und auch die Zeit. Weil vor Grundlegung der Welt hast du uns schon gekannt und du hast ja unsere Situation schon gekannt. Herr, und das tröstet mich. Und was mich noch mehr tröstet, ist einfach diese Gewissheit, dass wir dir gehören. Du bist mein und ich bin dein, dass es wirklich jeder von uns sagen kann, das bete ich. Und dass deine Liebe so, so, so groß ist, mit der du uns bewahrst. Diese Liebe, mit der du Jesus liebst, dass die auch für uns gilt. Ohne Einschränkung. Und so bete ich, Heiliger Geist, dass du jetzt diese Worte aus deinem Wort wirklich jedem aufschließt, dass es im Leben sichtbar wird, dass es eine Realität wird, die sichtbar wird. Und ich danke dir einfach für dein Wort. Ich danke dir für deine Ermutigung durch dein Wort. Ich danke dir für diese Freude, die uns schenkst, inmitten von allem, was um uns herum los ist. Ich danke dir, dass du so ein wunderbarer Gott bist, wirklich der Gott unserer Jubelfreude. Du sagst, dass wir die Wahrheit erkennen. Und das ist das, was du tust, dein Licht und deine Wahrheit zu senden. Dass wir Grund haben, dich zu preisen, in allem drin. Auch in diesem System, in dem wir leben. Danke Gott für alles, was du gibst. In Jesu Namen. Amen.